herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Und weil wir es noch nicht gesehen haben in diesem Jahr, ein glückliches und gesundes 2025. Gesundheit, darum geht es heute im weitesten Sinne auch. Wir schauen auf unser Essen und auf all die Themen, die damit verbunden sind. Tierwohl, Klimakrise, Etikettenschwindel, die Macht der Lebensmittelkonzerne. Das klingt nach schwerer Kost, doch wir haben glücklicherweise einen Gast, der das Ganze leicht verdaulich und trotzdem mit der gebotenen Ernsthaftigkeit erklären kann. Dr. Chris Metmann-Flensburger und seit 3 Jahren Geschäftsführer der Verbraucherorganisation Foodwatch. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Chris, wenn man wie Sie sich so täglich mit dem beschäftigt, was uns die Lebensmittelindustrie auftischt, ist man da eher glücklich oder fassungslos?
Ach, ich bin schon eher fassungslos natürlich. Also ich merke schon auch, ich gehe ganz anders einkaufen. Also man geht im Supermarkt und denkt, was ist denn das jetzt schon wieder für ein Produkt? Das meint ihr doch nicht ernst, das kann doch nicht wahr sein. Und es gab so einen Moment, wo meine Kinder auch gesagt haben, Papa, können wir bitte mal wieder normal einkaufen gehen? Also ja, es beschäftigt einen.
Aber das heißt, wenn Sie einkaufen gehen, dann gucken Sie auch ganz genau und lesen nicht nur vorne, was draufsteht, sondern auch hinten, was alles drin ist.
Ja, wenn ich meine Brille mit habe, dann lese ich auch hier.
Ich habe es, glaube ich, gerade versteckelt. Irgendwie hier so ein Beispiel mal. Da sieht man, dass ja teilweise all diese Erklärungen, was in so einem Produkt sein kann, so klein gedruckt sind, dass man denkt, die wollen auch gar nicht, dass ich es wirklich
lese. Ja, genau. Ne? Die Vorderseite sieht immer sehr gut aus. Ja. Da hat man dann das Gefühl, ach, das ist so gesund, das ist so klimafreundlich. Und dann die Tiere, die strahlen den ganzen Tag. Und wenn man es umdreht, dann denkt man manchmal, das stimmt gar nicht.
Ich finde es sowieso, wenn man durch einen Supermarkt geht, es gibt so viele Produkte, tausende Produkte. Mhm. Und irgendwie ist man immer so ein bisschen ratlos und denkt, ja, was nehme ich jetzt davon und was tut mir wirklich gut? Kann man eigentlich sich gut ernähren, wenn man nur Fertigprodukte aus dem Supermarkt kauft? Oder muss man ab und zu mal auf den Markt gehen?
Nee, man kann das auch im Supermarkt. Das kommt dann darauf an, was man kauft. Aber ein Stück weit würde ich sagen, deswegen gibt es Foodwatch, deswegen gibt es uns, weil die normalen VerbraucherInnen, die sind damit völlig überfordert. Mhm. Ich kann ja nicht jedes Produkt, was ich da angucke, letztlich wie einen Versicherungsvertrag mir durchlesen und dann weiß ich alles ganz genau, sondern ich habe ja Routinen, ich gehe durch die Gänge. Das ist ja auch eine wahnsinnige Reizüberflutung im Supermarkt. Deswegen gibt es uns, damit wir die größten Werbelügen aufdecken und die Industrie auch zur Verantwortung ziehen.
Glauben Sie denn, Herr Metmann, dass man sich auch mit wenig Geld überhaupt gut ernähren kann in Deutschland?
Also man kann sich wahrscheinlich so ernähren, dass man satt wird. Aber unter Ernährungsarmut, das ist tatsächlich auch so ein fester Begriff, verstehen wir eigentlich, dass man nicht alle Nährstoffe und all das bekommt, was man braucht. Und das ist ein großes Problem in Deutschland, weil die Lebensmittel immer teurer werden. Also die letzten 3 Jahre haben wir irgendwie 30% plus bei den Lebensmitteln gesehen. Das liegt noch über der normalen Inflation. Das ist eigentlich nicht mehr. Also für viele Leute ist das nicht mehr drin.
Es gibt ja die Idee, dass man vielleicht die Mehrwertsteuer senkt für gute Produkte. Fänden Sie das eine gute Idee?
Ja, das ist ein kleiner Schritt, würde ich sagen. Also das große Problem Ernährungsarmut werden wir damit nicht erschlagen können. Bundeskanzler Scholz hat ja vor kurzem vorgeschlagen, da gleich ganze 2 Prozentpunkte runterzugehen. Ich konnte mir das Lachen kaum verkneifen. Doch so viel. Also das bringt natürlich überhaupt nichts. Ich würde sagen, ja, das ist ein Anfang, aber eigentlich müssen wir dann über bessere Bezahlung reden. Wir müssen darüber reden, dass Menschen, die wenig Geld haben, dann doch mehr brauchen. Sonst kriegen wir das nicht hin.
Foodwatch, eine Verbraucherorganisation. Was genau ist Foodwatch? Was unterscheidet die von der normalen Verbraucherzentrale?
Also wir legen uns mit der Lebensmittelindustrie an. Mhm. Das ist unser Auftrag, denn wir alle als VerbraucherInnen haben Rechte. Und diese Rechte, die werden im Lebensmittelmarkt einfach nicht durchgesetzt. Wir alle, also wenn ich mit VerbraucherInnen rede, die wollen alle gesundes Essen, die wollen ehrliches Essen, die wollen auch Essen, wo die Tiere nicht drunter leiden müssen, die es produzieren. Und all das bringt uns die Lebensmittelindustrie im Regelfall nicht. Mhm. Und das sind mächtige Player. Und wir versuchen auch ein bisschen mit Krawall dagegen zu halten und nicht nur, sag mal, wie eine Verbraucherzentrale Sachen zu vergleichen, sondern wir sozusagen kritisieren auch mal deutlich und mit unserem Negativpreis beispielsweise zeigen dann auch, wo geht's richtig schief.
Auf den Negativpreis, den Golden Windbeutel, kommen wir noch. Aber was war denn das Überraschendste, was Foodwatch bislang entdeckt hat?
Ach, also ich glaube, eine Sache, die mich wirklich beschäftigt hat, war, wie viele Rinder nach wie vor im Stall stehen. Das ganze Jahr über, man hat da sonst, wenn ich die Milchpackung irgendwie in der Hand habe, dann denke ich immer, oh, grüne Wiese, das sieht irgendwie gut aus. Also bin ich aufgewachsen und ich kenne das ja auch aus Schleswig-Holstein, da stehen irgendwie viele Rinder auf der Weide und da denke ich, das ist immer so. Aber über 1 Million Rinder stehen immer noch im Stall, also ganzjährig, jeden Tag auf der Fläche genau so, wo sie hinpassen. Und das ist, glaube ich, vielen gar nicht klar.
Mhm. Merken Sie denn, Sie sagt vorhin, dass die Verbraucher unheimlich verunsichert sind, dass es ein Interesse, ein großes gibt? Oder wundern Sie sich eher, wie wenig Interesse es dann doch beim Einzelnen gibt, bei dem, was er sich einfach kauft und in Einkaufswagen legt?
Na, ich finde jetzt an diesem Beispiel mit der Milch, ich kann das der Milchpackung überhaupt nicht ansehen. Mhm. Also mir wird ja immer als Verbraucher gesagt, nur da musst du schon den richtigen, also du musst das mit deinem Einkaufskorb regeln. Mhm. Das sagt ja auch die Politik gerne, na, der Verbraucher, der mündige Verbraucher, der soll das alles machen. Aber an dem Beispiel, ja, welche Milch soll ich denn jetzt kaufen? Ich kann natürlich, wahrscheinlich, ich kann mir eine Biomilch leisten, aber viele Leute können das vielleicht nicht. Und welche Milch greifen Sie? Es ist ja auf der Milchpackung überhaupt nicht erkenntlich, wie es den Tieren geht.
Das heißt, Sie fordern eine bessere Kennzeichnung? Wäre das schon mal der erste Punkt, was Foodwatch möchte?
Ja, also ich finde, die Politik könnte auch ihren Job machen und einfach solche Zustände verbieten. Mhm. Dann müssen wir uns im Supermarkt gar nicht mehr entscheiden, nämlich jetzt die Milch mit mehr Qual oder mit weniger Qual, sondern es gibt einfach keine Qualmilch und fertig ist die Sache. Und dann müssen wir darüber nicht mehr länger diskutieren. Das wäre eigentlich meine Lieblingsvariante.
Gegründet wurde ja Foodwatch vor 22 Jahren und ja, ich glaube, ja, 2002 ja. Von Thilo Bode. Sie sind jetzt quasi sein Nachfolger seit 3 Jahren. Hier sehen wir ihn auch nochmal. Er war auch schon 2-mal hier bei uns auf dem Sofa. Was ist das für Sie, für ein Gefühl, in seine Fußstapfen zu treten? Ist er irgendwie die große Eminenz?
Also er ist eine beeindruckende Persönlichkeit. Mhm. Und er hat natürlich er war lange Greenpeace-Geschäftsführer. Dann hat er Foodwatch komplett neu aufgebaut. Er hat erkannt, das ist ein Thema, wo es eigentlich nichts gibt. Niemanden, der sich darum kümmert. Da brauchst du eine Organisation. Das hat er aufgebaut. Das flößt mir wahnsinnigen Respekt ein. Und gleichzeitig motiviert mich das auch, weil man eben sieht, was man erreichen kann.
Wie sind Sie persönlich denn dazu gekommen, überhaupt sich um diese Verbraucherthemen zu kümmern?
Ach, also es gibt bei mir diese Geschichte, dass ich an der Schule so ein bisschen geistigen Förderbedarf hatte. Da habe ich meinen Zivildienst gemacht. Und da hat mir irgendwann mal ein Schüler erzählt, dass immer am Ende des Monats im Kühlschrank das Licht aus ist. Mhm. Weil die Stromrechnung nicht bezahlen konnten. Und da ist mir klar geworden, nicht alle sind irgendwie so schön und behütet aufgewachsen wie ich mit allem, was sie immer haben. Und das hat mich irgendwie bewegt, was zu tun für mehr Gerechtigkeit in der Welt. Klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber irgendwie hat mich das angerührt. Und ich habe dann eigentlich schon immer so mein Thema Gerechtigkeit, Demokratie und auf der anderen Seite mächtige Konzerne, die das nicht so richtig kümmert. Und dem bin ich treu geblieben und jetzt mache ich das im Lebensmittelmarkt.
Und wie mächtig sind Sie als Foodwatch?
Wir sind eine wirklich kleine Organisation. Also bei uns arbeiten in Berlin keine 30 Leute. Das muss man sich immer klar machen. Insofern, wir können mit den riesigen PR-Etats, also die Snackindustrie gibt jedes Jahr über 1 Milliarde Euro aus für Werbung für Ungesundes. Da können wir überhaupt nicht mithalten. Wir können an einzelnen Stellen, können wir wirklich den Finger in die Wunde legen. Und wir wissen ja auch viele hunderttausende Verbraucherinnen hinter uns. Das gibt uns schon eine Macht, aber wir müssen die sehr gezielt einsetzen, damit wir was erreichen können.
Wie finanzieren Sie sich?
Wir sind nahezu komplett über Kleinspenden finanziert. Also ich glaube, sowas wie 45.000 Menschen geben uns jeden Monat 5 oder 10 Euro und ja, die Summe macht's dann.
Ja, aber toll, ne? Also, dass es doch auch so ein Engagement gibt.
Ja, wir sind wirklich sehr dankbar. Und wir kriegen, also neben dem Geld, kriegen wir auch immer ganz viele liebe Zuschriften. Gerade jetzt so zur Weihnachtszeit, das motiviert wahnsinnig.
Ja, und Sie sind international auch aufgestellt, ne?
Ja, also es gibt, nachdem es in Deutschland gegründet wurde, auch in den Niederlanden, dann in Frankreich und jetzt seit ein paar Jahren auch in Österreich. Und auch die Büros sind sehr erfolgreich. Die machen so ein bisschen das, also Foodwatch hat das hier quasi alles schon erledigt, sag ich mal, das zum Thema gemacht. Da wird das teilweise jetzt zum Thema. Die sind wahnsinnig erfolgreich und stoßen viele wichtige Debatten an.
Sie versuchen ja oder legen den Finger immer in die Wunde. Und eine Wunde ist bestimmt Zucker, weil das einer der wichtigsten Treiber ist in der Lebensmittelindustrie. Man kann damit wahnsinnig viel Geld machen. Alle haben wir und kennen wir diesen Hyper auf Süßes. Das Problem bei Zucker, er ist gut und gefährlich, beides. Und wie immer macht die Dosis das Gift. Petra Werns erklärt, warum.
Bei Süßem ist es klar, hier steckt Zucker drin. Er versteckt sich aber in fast jedem Produkt. Das summiert sich. Im Schnitt essen wir 35 Kilogramm Zucker pro Jahr. Zucker ist ein Gesundheitsrisiko, aber unser Körper braucht ihn auch.
Zucker ist auch wichtig. Das Gehirn braucht Zucker. Es kann nichts anderes als Zucker verstoffwechseln. Und man merkt ja selbst, wenn man mal unterzuckert ist, dass man dann nicht nur müde Beine und Arme bekommt, sondern auch der Kopf einfach nicht mehr denken kann.
Wir werden auf Zucker geprägt, wenn wir auf die Welt kommen. Schon die Muttermilch ist süß.
Es gibt ja so verschiedene Theorien, warum der Mensch auch so gerne Süßes isst. Einmal ist die Theorie, dass das, was in der Natur süß schmeckt, in der Regel nicht giftig ist. Und das war natürlich vor Jahrhunderten oder vielleicht auch Jahrtausenden für den Menschen extrem wichtig, da so eine Rückkopplung zu haben. Und was man auch in diese instinktive Schiene packt, ist, dass alles, was süß ist, einem eine hohe Energiedichte zeigt. Und auch das ist heute fatal, war früher super.
Unser Zuckerkonsum macht uns nicht nur dick, er macht auch süchtig. Denn unser Darm ist quasi per Direktleitung mit dem Gehirn verbunden. Kommt dort Zucker an, geht diese Information ins Belohnungszentrum und wir wollen mehr und mehr. Moderator Eckart von Hirschhausen wagte den Selbstversuch. Eine Woche voller Süßigkeiten. Danach ließ er sich medizinisch durchchecken und legte sich ins MRT.
Mein Leberfett ist sprunghaft angestiegen. In 5 Tagen um 45%.
Und was wir im Gehirn dann noch sehen, ja, das ist natürlich noch interessanter im Grunde genommen und vielleicht noch beunruhigender.
5 Tage reichen und mein Hirn spielt verrückt.
Experten sagen, Zucker wirkt, wenn man zu viel davon isst, wie eine Droge. Doch Zucker muss nicht immer schlecht sein, solange wir es schaffen, ihn maßvoll zu konsumieren.
Auch die Seele braucht Zucker. Es bringt, glaube ich, gar nichts, sich ganz extrem gesund ernähren zu wollen und dabei aber unglücklich zu sein. Und ich finde auch immer, wenn ich jetzt nachmittags bei einer schönen Tasse Cappuccino mit Milchschaum sitze, möchte ich dazu auch keine Gurkensticks knabbern.
Bei einem durchschnittlichen Kalorienbedarf von 1800 Kalorien sind maximal 45 Gramm Zucker pro Tag okay, sagt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Aber Achtung, Zucker versteckt sich in vielen Lebensmitteln.
Ja, und genau, Sie nicken schon, ist das Problem. Ne? Diese 45 Gramm schafft wahrscheinlich kaum jemand, wenn er sich normal ernährt.
Genau, da habe ich, wir haben ja gerade gesehen, den Rotkohl im Glas, da denke ich erstmal, oh, super Sache, das muss ja gesund sein und da steckt auch Zucker drin. Und das ist einfach, das ist ein Stoff, den die Lebensmittelindustrie verwendet, um uns zu ganz vielen Sachen zu verlocken und auch Dinge, die auch in Fertigpizza ist, wird Zucker reingemacht, weil dann schmeckt das irgendwie besser und dann kaufe ich doch lieber noch mal ein Stück davon.
Und je mehr Zucker ich esse, desto mehr Hyper habe ich auch auf Zucker, ist das richtig?
Ja, man kann sich da auf jeden Fall gut dran gewöhnen. Das ist der Körper, der stößt dann ja auch Belohnungsstoffe aus, weil das ist so evolutionär geprägt, weil früher war das ein knappes Gut und dann wollte der Körper mir signalisieren, ja, nimm mehr davon, das können wir gut gebrauchen und inzwischen leben wir aber in einem solchen Überfluss, dass wenn ich dann höre, naja, also Zucker brauchen wir, das ist wichtig und so, dann denke ich, naja, wenn ich Wasser soll ich auch trinken, aber wenn ich ins Hafenbecken falle, da kann ich auch ertrinken. Mhm. Also es ist einfach, es gibt zu viel und wir leben in einer Welt, die eher das Hafenbecken ist und nicht das Glas Wasser.
Das Problem ist ja, dass mittlerweile jedes 6. Kind in Deutschland übergewichtig ist, also 15%. Da schrillen ja die Alarmglocken. Woran liegt das?
Das liegt einfach daran, dass die Ernährungsumgebung, also sag mal, das, was die Kinder so kriegen, was ihnen vorgesetzt wird, was ihnen auch in der Werbung gezeigt wird, gibt ja diese Frühstücksflocken mit den Comicfiguren drauf und so, dass das einfach dazu verleitet, und Kinder sind da natürlich wahnsinnig anfällig, sich ungesund zu ernähren. Und das ist wir nennen das die Ernährungsumgebung. Das ist nicht, dass diese Kinder alle schlecht sind und zu wenig Disziplin haben oder sowas, sondern dass die Industrie setzt da drauf, dass die zu viel Zucker essen.
Und alle Eltern wissen ja, wie schwierig es ist, Kindern permanent zu verbieten, Süßes
Ganz
zu
genau.
essen. Ne?
Ja.
Es gibt den goldenen Windbeutel, haben Sie vorhin gesagt. Das ist ein, im Grunde ein Preis, ein Negativpreis. Wer den bekommt, kann sich nicht freuen. Sie haben den vergeben an dieses Produkt von Alete, die Obsties. Warum?
Ja, genau. Naja, ich finde, man sieht das an diesem Produkt ganz schön vorne. Also das heißt schon Obsties, dann sind da irgendwie so süße Mäuse drauf. Also es spricht ganz bewusst Kinder an. Da sind Früchte, ich sehe hier Erdbeeren. So, und wenn ich das Produkt dann umdrehe und meine Brille dabei habe, das ist die wichtige Voraussetzung, ich weiß das jetzt aber, da sind 75% Zucker drin.
Yeah.
75% Zucker. Jetzt würde Alete sagen, aber das ist ja alles Zucker aus Früchten. Und dann würde ich jetzt sagen, ja, aber der Zucker ist halt trotzdem da. Und der ist da, weil die Früchte so hoch verarbeitet sind. Wenn ich die ganze Menge an Obst essen würde, die da rein verarbeitet wurde, dann würde ich ja noch ganz viel mehr Ballaststoffe und alles andere, was das verbessert, zu mir nehmen. Mhm. Das ist letzten Endes wie Gummibärchen. Mit einem Nachteil. Wenn ich meinem Kind Gummibärchen gebe, dann weiß ich, Achtung, Süßigkeit. Da muss ich aufpassen, nicht zu viel davon. Bei dem Ding denke ich, auch Obsties, immer rein da. Das kann nur gut sein fürs Kind.
Ja, zumal hier ja steht, ohne Zuckerzusatz.
Ja, genau. Das ist irreführend, würde ich sagen. Mhm. Natürlich, im Wortsinne stimmt das, aber es suggeriert ja, dass wir irgendwie mit wenig Zucker, und das stimmt ja überhaupt
nicht. Das heißt, die Industrie muss nur auszeichnen, wenn es Industriezucker ist und
genau.
Nicht Fruchtzucker.
Genau.
Hat aber die gleiche Wirkung. Zucker ist Zucker, macht genau. Keinen Unterschied. Es gibt keinen guten und keinen schlechten Zucker.
Nee, man kann sogar sagen, der Fruchtzucker, der da sehr viel drin ist, dass der auf eine gewisse Art sogar noch schädlicher ist, auch wenn er den schönen Namen Fruchtzucker trägt. Der geht nämlich vor allen Dingen dann auch in die Leber und kann ganz böse Krankheiten verursachen.
Aleta hat, glaube ich, schon das zweite Mal von Ihnen den goldenen Windbeutel bekommen. Was sagt das Unternehmen zu der Auszeichnung?
Ja, ich glaube, die haben an einer Stelle mal gesagt, naja, man soll ja auch nur eine ganz kleine Handvoll davon nehmen. Mhm. Das steht bei denen irgendwo auf der Webseite, vielleicht steht das da auch vorne drauf. Vorne ganz sicher nicht. Ja. Die sagen dann immer, es ist die Portionsgröße. Aber ich meine, wer selber Kinder hat, der weiß ja auch, wie das funktioniert. Natürlich kann ich mal, wenn ich einen guten Tag habe, kämpfe ich das durch. Aber auf die Dauer, natürlich wird dann die Tüte leer gegessen. Da muss man sich doch nichts vormachen. Und wer liest schon hinten drauf immer nur eine kleine Handvoll?
Aber das ist wirklich irreführend. Wenn da steht, ohne Zuckerzusatz, würde ich auch, genau wie bei Müsli oft, wenn da steht, ohne Zuckerzusatz, und du denkst, wenn du schon isst, das schmeckt so süß, das kann nicht ohne Zucker sein. Wahrscheinlich ist es dann auch Fruchtzucker.
Ja, also die traurige Nachricht ist, dass immer, wenn man denkt, das ist aber lecker, dann sollte man mal genauer hingucken, was die Industrie da reingemacht hat. Außer ich habe es selber gekocht. Aber ich meine, das ist im Alltag ja nun leider auch nicht möglich, dass wir immer alles selber, also mein Müsli jetzt selber mache.
Aber das würde heißen, je weniger lecker, je gesünder?
Ach, weiß ich nicht. Ich glaube, ja. Also, nee, das würde ich nicht sagen. Also, ich glaube, wenn man gut kocht, und es gibt auch gute Produkte auf dem Markt, wo ich sagen würde, ja, die schmecken mir, und das ist jetzt erstmal nicht schlimm. Mhm. Ja.
Für Produkte wie dieses sollte es, so wollte es eigentlich die Ampelkoalition, ein Werbeverbot geben. Kindern sollte nicht auch noch im Fernsehen und in sozialen Medien Appetit auf Zucker gemacht werden. Aber die Ampel ist, wie wir alle wissen, Geschichte. Fragt sich, was jetzt aus diesem Gesetzesvorhaben wird. Petra Werns.
Es geht richtig fett in die Zukunft. Kinder und Jugendliche leiden an Übergewicht, sogar an starkem Übergewicht, also Adipositas. Die Verführung ist groß. Süßigkeiten und Snacks mit viel zu viel Zucker und Fett locken durch bunte Farben und gezieltes Marketing. Die Kinder kennen solche Produkte aus der TV-Werbung. Und auch über die sozialen Medien kommen die Kalorienbomben ins Kinderzimmer, angepriesen von Influencern. Einige Beispiele.
Chicken Davis. Lieben wir sehr. Mein neuer McFlurry Chicken Candy. Nur für kurze Zeit bei McDonald's.
Wir sind bei McDonald's, holen jetzt unsere Bestellung ab.
Rennt zu eurem Rewe, Penny, whatever.
Oh my God, let me take a picture with you.
Ein Gesetz sollte die Verführung der Jüngsten stoppen. Bundesernährungsminister Cem Özdemir, hier mit Kappe, wollte sie vor Lebensmittel schützen, die nicht den Kriterien der Weltgesundheitsorganisation entsprechen, und legte einen ehrgeizigen Gesetzesentwurf vor.
Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass an kindergerichtete Werbung für Lebensmittel mit hohem Zucker- und Salzgehalt in Zukunft bei Sendungen und Formaten für unter 14-Jährige nicht mehr möglich ist.
Sein Plan? Schluss mit solcher Werbung in allen relevanten Medien und im Internet. In der Zeit zwischen 6 und 23 Uhr. Auch Plakatwerbung sollte in unmittelbarer Nähe von Schulen, Kitas oder Spielplätzen eingeschränkt werden. Sponsoring für Lebensmittel mit hohem Zucker-, Fett- oder Salzgehalt, das sich an Kinder richtet, sollte ebenfalls verboten werden. Doch dann lag der Entwurf seit Februar 2023 auf Halde. Innerhalb der Regierung gab es keine Einigkeit. Die Lebensmittelindustrie und die Medienbranche waren klar dagegen, weil sie dramatische Umsatzeinbußen befürchteten. Ihr Argument? Eigenverantwortung.
Die Werbung zu verbieten, würde an den großen Stellschrauben, insbesondere zum Beispiel auch Bewegungsmangel, Sport, ein gar nichts ändern. Und auch an den tatsächlichen Ernährungsmustern, die in den Familien herrschen, nichts ändern.
Am 23. Februar wird neu gewählt. Im Dezember veröffentlichte die Bundesärztekammer ein Positionspapier mit Appellen an die neue Regierung. Eine der Forderungen, ein Verbot für Werbung, die Kinder und Jugendliche verlockt, zucker- und fetthaltige Lebensmittel zu naschen. Wie lange unsere Jüngsten noch mit dickmachender Werbung bombardiert werden, hängt also von der nächsten Regierung ab.
Ja, klingt ja eigentlich erstmal nach einer guten Idee. Keine Zuckerwerbung für Kinder. Wie stehen Sie bei Foodwatch dazu?
Ja, wir arbeiten seit 10 Jahren daran. Also wir sind wirklich sehr stark dafür, die Kinder vor diesem schlechten Einfluss der Lebensmittelindustrie zu schützen und vor dieser ganzen Werbung, mit der die bombardiert werden. Und ein Stück weit natürlich auch die Eltern zu schützen, weil die müssen dann quasi zu Hause oder im Einkaufsmarkt diese Kämpfe ausfechten, die ihnen die Lebensmittelindustrie da beschert. Und das muss doch nicht sein.
Wie enttäuscht sind Sie dementsprechend jetzt?
Ach, das ist schon wirklich bitter. Also das hat auch einfach sich ewig hingezogen. Und ich will das jetzt nicht zu parteipolitisch machen, aber die FDP hat wahnsinnig blockiert. Die hat eigentlich von Tag 1 an gesagt, das wollen wir nicht. Die hat eine Hetzkampagne dagegen geführt. Und deswegen hat sie es immer weiter hingezogen. Und am Ende dachte man so, oh, komm, jetzt schnell noch, bevor die Ampel platzt, jetzt macht bitte. Und das ist schon bitter, dass es nicht gekommen ist.
Wie sehen Sie die Chancen bei einer möglicherweise konservativ geführten Regierung?
Ich finde ja eigentlich, ne, Schutz der Familie ist ja so ein sehr konservatives Ding. Ich würde gerne die Familie schützen vor dem Einfluss der Lebensmittelindustrie. Ich weiß aber auch, dass ja, in den Parteien die Lebensmittelindustrie ein ganz gutes Lobbying betreibt. Und deswegen bin ich erstmal skeptisch, ob da was kommt. Aber wir werden uns mit aller Kraft dafür einsetzen. Weil es geht ja um unsere Jüngsten, die sich nicht wehren können. Und für die muss man sich einsetzen, finde
ich. Wobei man natürlich auch sagen muss, der Staat kann immer nicht alles richten. Also es geht auch um Eigenverantwortung, ne?
Ja, auch was Eigenverantwortung. Ich meine, meinetwegen Eigenverantwortung, aber das ist ja genau das Gegenteil. Also meine Kinder sehen auf dem Smartphone, ohne dass ich das kontrollieren kann, Werbung von irgendwelchen Leuten, die ihnen in diesem Moment als ihre besten Freunde erscheinen, die ihnen sagen, kauf dieses Produkt. Also das hat für mich nicht so viel mit Eigenverantwortung zu tun. Da geht wahnsinniger Einfluss von aus auf die Jüngsten und die möchte ich davor schützen. Und dann können sie in diesem Rahmen dann selber frei entscheiden, was sie essen wollen. Ich möchte niemandem vorschreiben, was er oder sie essen soll. Ich möchte nur, dass diese Entscheidung frei getroffen werden kann. Das ist das Langnese Cremissimo Vanilleeis. Und das hat sozusagen die schöne Geschichte, dass über den Winter Langnese einfach mal die Füllmenge um ein Drittel reduziert hat, den Preis aber gleich gelassen. Und der Trick über den Winter, ich kaufe ja im Winter wahrscheinlich kein Eis. Und im nächsten Jahr merke ich gar nicht mehr, dass es weniger ist, dass es teurer ist. Und wenn das ausgezeichnet wäre, da würden die Leute doch alle sagen, also wie in dem Beitrag letzten Endes, das lasse ich doch nicht mit mir machen. Ihr seid ja verrückt.
Aber wenn Sie genau das Produkt wollen, haben Sie keine andere Chance.
Genau, dann haben sie keine. Und ich glaube, die meisten, ich würde wetten, dass ein relevanter Anteil von Leuten das gar nicht merkt.
Ich finde auch interessant, hier diese schöne Bourbon-Vanille. Da denkt man ja, das ist so ein ganz hochqualitatives Vanilleeis aus echter Bourbon. Kann man danach gehen?
Also, ja, da müsste jetzt Bourbon-Vanille drin sein. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass auch natürliches Vanillearoma ist da drin. Und ich würde vermuten, das gibt mehr von dem Vanillegeschmack als tatsächlich die echte Vanille. Natürliches Vanillearoma heißt nur, chemisch hergestellt, ist so wie natürliches Aroma, aber hat nie irgendwo eine Pflanze gesehen.
So wie viele Fruchtjoghurts auch diese Früchte, die vorne abgebildet sind, eigentlich nie gesehen haben, sondern irgendwas aus dem Labor. Um die Verbraucher durch diesen ganzen Qualitätsdschungel zu führen, gibt es ja so verschiedene Siegel. Und dieses Tierwohl-Siegel, das zeigen wir hier mal, das kennt mittlerweile jeder, ist vor allem auf Hühnchen und so immer im Supermarkt, Haltungsform 1, 2, 3, 4. Wie sinnvoll ist dieses Haltungsform-Siegel?
In meinen Augen gaukelt es den Leuten auch was vor. Wenn ich jetzt hier die 2 kaufe, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie bei dem Siegel ist, das ist ja das Freiwillige von der Industrie. Es gibt jetzt ja ganz neu auch ein staatliches Siegel, was jetzt nach und nach auf die Verpackungen kommt. Und wenn ich mal jetzt beim Schweinefleisch, das normale Schwein hat irgendwie 3/4 Quadratmeter Platz im Stall. Wenn ich auf Stufe 2 gehe bei diesem staatlichen Siegel, dann kommen da 2 DIN A4 Blätter dazu. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde, das ist ja, Verarschung. Jetzt muss man es leider mal so sagen, das tut doch dem Tier nicht gut. Ich denke aber, wenn ich dann die 2 kaufe, super, da mache ich also ein bisschen teurer, da tue ich jetzt was fürs Tierwohl. Aber eigentlich sind die gesetzlichen Mindeststandards so wahnsinnig schlecht, dass ich finde, das ist die Aufgabe der Politik, dafür Ordnung zu sorgen und nicht so ein blödes Siegel da drauf zu machen.
Wenn es aber 4 hätte, was ich relativ selten sehe, dann wäre es gut, okay?
Ja, es gibt sicher Fälle, in denen ist das dann okay. Wir haben aber das Problem beispielsweise bei den Kühen, die sind so auf Hochleistung gezüchtet. Also so eine Hochleistungskuh, selbst in guten Haltungsformen, wenn der Stall richtig schön ist, die gibt 60 Liter Milch am Tag. Die ist nach 2-3 Jahren absolut fertig. Das ist Schwerstarbeit, die kann nicht mehr, die wird krank. Und ich sag mal so, ich kann dir einen goldenen Trog hinstellen und ein schönes großes Fenster, kann sie den ganzen Tag auf die Wiese gucken, aber die wird nicht glücklich. Und da müssen wir ran, dieses ganze System, das so auf Hochleistung getrimmt ist, das muss sich ändern.
Interessant finde ich, dass diese Haltungsform Siegel ja nicht an der Fleischtheke zum Beispiel zu sehen sind. Oder die gibt es da nicht. Heißt das, dass es grundsätzlich besser ist, was ich an der Theke kaufe, als das, was abgepackt ist?
Nee, das ist einfach nur, dass es die, also die Industrie hat ja dieses Siegel freiwillig eingeführt. Das haben sie halt für ihr verpacktes Fleisch. Und das staatliche Siegel muss jetzt erst ausgeweitet werden. Das geht auch im Schneckentempo. Da hat die Ampel genau nämlich für unverarbeitetes Schweinefleisch jetzt dieses Siegel beschlossen und alles andere muss jetzt, weiß nicht, alle 4 Jahre kommt dann was Neues oder keine Ahnung, nachgeholt werden.
Es ist ja nicht nur beim Fleisch, dass man sich genau anschauen muss, wo kommt es her, wie ist es aufgewachsen, vor allem wie ist es gefüttert worden, weil ich mir sonst das ganze Antibiotika auch hole, sondern auch beim Fisch ist es ja so. Und da gibt es ja immer, steht dann da drauf, aus Aquakultur. Ist das was Gutes?
Also wir haben uns das jetzt gerade vor Weihnachten, haben wir mal eine größere Untersuchung gemacht, wie das eigentlich mit dem Lachs aus Norwegen.
Das ist so eine Aquakultur.
Das ist so eine Aquakultur. Ja. Und ich sag mal so, also Aquakultur, finde ich, klingt ja irgendwie nett, hat ja einen netten Beigeschmack, aber letzten Endes ist das halt, ich nehme ein Stück Meer und dann mache ich einen Zaun und da werfe ich ganz viele Fische rein und dann nenne ich das Aquakultur.
Und ganz viele Medikamente, damit die...
Genau, also man muss sich das wirklich so vorstellen, dass wir hier zu 10 auf dem Sofa sitzen und das nicht für die Dreiviertelstunde, die das jetzt hier dauert, sondern unser ganzes Leben lang. So fühlen sich die Lachse in diesen Farmen und die werden krank. Also die werden krank, deswegen kriegen die Antibiotika und ein ganz großes Problem, das sind die sogenannten Lachsläuse, das muss ich auch erst lernen.
Was? Lachsläuse?
Lachsläuse. Die sind
sieht
dann,
man die? Könnten Sie das sehen?
Nee, im Endprodukt sollten die wirklich nicht drin sein. Nee, die sitzen auf der Haut, also auf den Schuppen der Lachse und fressen die quasi bei lebendigem Leibe auf, bis auf die Knochen runter. Und die verbreiten sich halt in diesen
Aquakulturen. Wie so Piranhas?
So kann man sich das vorstellen. Also gibt es wirklich erschreckende Bilder. Und die können halt gedeihen, diese Parasiten, in diesen Aquakulturen. Und wir haben uns das mal angeguckt in Norwegen, also was so eines der Hauptländer ist, aus dem wir unseren Lachs beziehen. Da sind im letzten, also 2023, über 100 Millionen Lachse verendet, bevor sie verarbeitet werden konnten. Das ist, also ich sag mal, es gab mal die schöne Überschrift irgendwo in der Zeitung, wenn Lachse schreien könnten, also dann würden uns die Ohren klingeln. Das ist grausamstes Tierleid, aber weil das unter Wasser stattfindet, kriegt das keiner mit.
Essen Sie noch Lachs?
Nee, ich esse keinen Lachs mehr.
Sind Sie überhaupt Fleischesser noch? Oder?
Nee, Fleisch esse ich schon ganz, ganz lange.
Auch nicht
schon lange
Bio, also es geht nicht um die Qualität?
Nee, ich habe irgendwann, glaube ich, mit Anfang 20 habe ich beschlossen, ich brauche das nicht mehr so. Und tatsächlich ist es jetzt so, dass ich gar nichts vermisse. Deswegen komme ich da auch gar nicht in Versuchung. Aber ich glaube, gerade Lachs ist wirklich, also außer man kauft irgendwie den Wildlachs aus Alaska, dann ist das einfach kein
Problem. Und das ist natürlich dann wieder eine Preisfrage.
Naja, aber ich meine, Lachs ist auch ein schönes Beispiel. Das ist so ein Luxusprodukt. Also ich bin aufgewachsen mit Lachs, ist was Besonderes. Ja. Und inzwischen sieht man, in jeder Kühltheke gibt es irgendwie Lachs. Der strahlt einen dann so schön orange an. Und dann denkt man, ach, nur, das kann ich mir ja auch leisten. Aber was dahinter steckt, das wissen die wenigsten.
Also die Frage ist ja, wie sieht die Lebensmittelzukunft aus? Ohne tierische Produkte, dieser Markt wächst auf jeden Fall. An Fleischersatz aus Soja oder Erbsen haben sich ja viele von uns auch schon gewöhnt. Doch ein Hamburger Start-up setzt noch einen drauf und nutzt unterirdische Pilzwurzeln. Dorothea Foscherau, Dufte Luschert.
Fleischbällchen? Von wegen. Was hier auf den Nudeln thront, ist kein Fleisch, sondern eine vegetarische Alternative. Aus dem Wurzelgeflecht eines Pilzes, auch Myzel genannt. In der Laborküche des Hamburger Startups Infinite Roots wird genau daran geforscht.
Wir haben mehr als 2000 verschiedene essbare Speisepilze und daran bedienen wir uns. Wir sehen, das Wachstum von Pilzmyzel ist schon sehr natürlich, da nah an so einer Fleischstruktur dran oder einer fleischähnlichen Struktur dran. Und der hohe Umami-Gehalt, den wir im Myzel haben, der eignet sich einfach sehr, sehr gut für dieses Geschmacksprofil, was Fleisch und tierischen Produkten sehr nahe kommt.
In dieser Schale ist es drin, das Myzel. Damit aus dem unscheinbaren Hauch von nichts eine kleine Frikadelle wird, muss es fressen. Das ist das Futter. Eine Nährlösung, in der unter anderem Vitamine und Mineralien stecken.
Je nachdem, wie schnell ich die Kultivierungsbrühe durchmische, welche pH-Werte, Temperaturen, Sauerstoffkonzentration ich in meiner Kultivierung einsetze, wächst der Pilz immer leicht unterschiedlich, was sich am Ende auf die Textur, den Biss meines daraus gemachten Lebensmittels sehr stark auswirken kann.
Innerhalb einer Woche wächst Biomasse heran. Und die sieht ein bisschen aus wie Couscous.
Dabei müssen es nicht nur Fleischersatzprodukte sein, sondern wir haben eine unglaublich breite Anwendungsmöglichkeit. Wir haben schon Eiscreme produziert, wir haben schon Karamell produziert, wir haben schon Frischkäse-ähnliche Produkte hergestellt und natürlich aber auch Fleischersatzprodukte.
Mit ihnen will das Hamburger Start-up auch gegen den Klimawandel ankämpfen. Denn für die Fleischproduktion verschwindet täglich Regenwald für Weideflächen und Futteranbau. Auch entstehende Treibhausgase und hoher Wasserverbrauch machen der Umwelt zu schaffen.
Wir wissen, dass Rindfleisch den größten CO2-Impact hat. Das heißt, wenn wir jetzt mit einem Rindfleischprodukt uns vergleichen würden, sehen wir, dass wir insgesamt 35 mal weniger CO2 benötigen würden in unserem Prozess und mehr als 200 mal weniger Wasser verwenden und dass die Gesamtproduktion einfach knapp 300 mal schneller ist.
Aus der Biomasse soll nun endlich das Fleischbällchen werden. Maximal 8 Geheimzutaten kommen noch dazu. Auf künstliche Farbstoffe, Aromen und E's verzichtet Infinite Roots. Die Produkte werden als sehr aussichtsreich wahrgenommen. So aussichtsreich, dass mehrere Großinvestoren wie beispielsweise Rewe insgesamt 58 Millionen US-Dollar ins Unternehmen gesteckt haben. Frikadellen und Bratwürstchen sind schon marktreif. Der Haken? In der EU sind sie bisher nicht zugelassen. Essen aus Pilzmyzel, das gibt's noch nicht auf dem hiesigen Lebensmittelmarkt.
Es gibt so eine Verordnung von 1997, dass Lebensmittel, die noch nicht auf dem europäischen Markt vorher waren, sonderzugelassen werden. Und da sind wir derzeit sehr, sehr stark im Austausch, auch mit der EU, weil wir uns ja wirklich nur auf essbare Speisepilze fokussieren. Und das Pilzmyzel, was eben unterirdisch wächst, sich vom Fruchtkörper gar nicht so viel differenziert. Also der Fruchtkörper hat das Pilzmyzel eigentlich inne.
Mit ein bisschen Glück kommt die Zulassung bald. Und die Pilzmyzel-Produkte können in die Supermarktregale. Na dann, guten Appetit.
Spannend, Pilzmyzel, schon mal probiert?
Nee, das kenne ich noch nicht, habe noch nicht probiert.
Ist es denn zu erwarten, dass es noch ganz vieles geben wird, was praktisch Fleisch ersetzt? Und sind da viele kleine Startups im Moment am Probieren und Austesten?
Ja, man kann davon immer wieder lesen. Ja. Und ich finde das total spannend, was da passiert, weil ich glaube, dass das für viele Leute nochmal das ganze Thema irgendwie besser zugänglich macht. Wenn ich nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt auf irgendwas verzichten, sondern ich kann einfach was anderes essen, dann macht es das einfacher. Und gleichzeitig denke ich manchmal, wenn ich das dann so sehe und dann sind alle so fasziniert, das hat manchmal so ein bisschen den Vibe, finde ich, von so dieser Flugtaxi-Diskussion. Das ist so das Flugtaxi der Ernährungswirtschaft, wo alle dann immer auf eine Lösung hoffen, die irgendwann mal dann marktreif ist. Und eigentlich sind die Dinge, die wir für eine zukunftsfähige Ernährungswende brauchen, die sind da. Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat schon jetzt mal also so eine Richtlinie vorgelegt, wie kann ich mich gesund für mich, aber auch gesund für den Planeten ernähren. Das geht schon mit allem, was man heute so kaufen und essen kann, geht das ganz wunderbar. Insofern, ich finde das eine super Ergänzung, ich finde das spannend, aber man darf jetzt nicht nur darauf hoffen und dann wird alles gut.
Kann man grundsätzlich sagen, Hauptsache regional, hauptsächlich saisonal, hauptsächlich frisch, dann hat man schon mal eine Menge gewonnen und für sich getan?
Ich würde noch ergänzen, hauptsächlich pflanzlich. Das sagt auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Das ist der Schwerpunkt. Wenn man das macht, dann kann schon nicht mehr so viel schief gehen.
Und vor allem selber kochen.
Ja, wenn man das kann. Das ist, also ich finde, ich höre das oft, naja, dann sollen die Leute doch selber kochen. Aber ich weiß nicht, also ich bin berufstätig, habe 2 Kinder. Also so viel Zeit zum selber kochen ist da im Alltag nicht. Und genau deswegen machen wir unsere Arbeit, damit auch die ganzen anderen Produkte im Supermarkt gesünder werden und für die Leute, damit jetzt nicht diese ganze Last immer auf den Einzelnen landet. Mhm. Weil das finde ich, das ist unfair.
Fragen an die Politik, Chris, welche... Wäre das bei Ihnen? Welche Frage würden Sie gerne loswerden?
Wann kommt die Limo-Steuer?
Die Limo-Steuer.
Das
heißt?
Naja, das ist eine Herstellerabgabe auf mit Zucker gesüßte Getränke. Mhm. Die gibt es in Großbritannien. Da hat die Fanta nur halb so viel Zucker wie in Deutschland. Und das ohne, dass irgendjemand auf irgendwas verzichten muss und ich nicht ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich jetzt die Fanta trinke, verändert das unsere Ernährungsumgebung. Und ich wünsche mir mehr so mutige Politik, wo einfach die Konzerne dazu gezwungen werden, bessere Produkte herzustellen und ich am Ende gar nicht so viel mich darum sorgen muss.
Also im Grunde müsste die Politik auch noch mehr machen, weil sie kann ja, eine Menge machen. Sie müsste es nur tun.
Ja, sie müsste das tun. Und es ist auch, es geht nie darum, den Leuten irgendwas vorzuschreiben. Ja. Das ist mir auch wichtig. Wir reden natürlich viel über gesundes Essen. Ich esse auch Süßigkeiten. Ich ernähre mich auch mal ungesund. Mir geht es darum, dass die Sachen, die ich im Supermarkt kaufe, ohne viel drüber nachzudenken, dass, wir sagen immer, die einfache Wahl muss die gesunde Wahl sein. Mhm. Das ist das. Und da ist die Politik gefragt, das zu ermöglichen. Und den Rest kann dann jeder für sich entscheiden. Wenn ich die schwierige, ungesunde Wahl treffen will, kein Problem. Überhaupt nicht schlimm. Ja. Wir sind nicht moralisch.
Und es wäre schön, wenn man wüsste, was so drin ist, auch an Schadstoffen und so, wenn das anders geprüft wird auch. Vielen Dank, Chris. Es war sehr spannend. Ich glaube, dass heute jeder unserer Zuschauer ein bisschen bewusster essen wird und vielleicht auch einkaufen wird. Morgen kommt Tina Ruhland, Schauspielerin. Freuen wir uns sehr drauf, wie Sie wieder dabei sind. Und hier geht es jetzt weiter mit Ihrem Landesprogramm. Danke und tschüss. Und ich nehme doch mein Immunmüsli mit.
Ja, okay, gut. Kann man versuchen.
Danke.